Heute habe ich mit Lisa Augustin gesprochen und zwar haben wir uns unterhalten über SEO, über die eigene Website, über eine Hochzeit und was Hochzeit mit SEO machen kann, über Personal Branding, über die Sichtbarkeit der eigenen Webseite, über Keywords und Nischen-Keywords, über ChatGPT, Assistenz und Wachstum im eigenen Team. Eine ganze Menge Themen, die weit über das Thema SEO hinausgingen. Ich hatte sehr viel Spaß und wünsche es dir jetzt auch. Ganz viel Spaß mit der Episode mit Lisa Augustin.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Heute im Nerdcafé zu Gast ist Lisa Augustin, die früher noch anders hieß, dazu komme ich gleich nochmal. Die Lisa ist auf jeden Fall SEO-Expertin und unterstützt vor allen Dingen FreiberuflerInnen dabei, sichtbarer zu werden. Wir kennen uns von einem gemeinsamen Projekt, in das wir wiederum beide gemeinsam reinempfohlen wurden von dem Kontakt, den wir beide haben und haben an dem Projekt relativ lang zusammengearbeitet und sind dann auch immer wieder in Kontakt geblieben. Die Lisa hat meine eigene Seite angeschaut und mir viele Tipps gegeben dabei und sie hat auch einen eigenen Podcast, bei dem ich wiederum zu Gast war, der heißt einfach mal SEO und wir sind einfach durch LinkedIn immer wieder verbunden geblieben. Und da ist sie schon, Lisa. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Johannes, schön, dass ich zu Gast sein darf.
Sehr gerne. Bevor wir ins Thema kommen, du hast ja geheiratet, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Und hast den Namen Rudolf gehabt bis vor kurzem oder bis vor einem Jahr ungefähr. Ne? Und jetzt heißt du Augustin. Da kannst du gleich gerne erzählen, was das mit deiner Webpräsenz gemacht hat und deiner eigenen SEO-Sichtbarkeit. Bevor wir da reingehen, würde ich dich nochmal fragen, hast du denn in den letzten Tagen, Wochen, Monaten ein Lead gehabt, das dich irgendwie beschäftigt hat oder das dir Freude macht? Weil nämlich, ich habe mir gedacht, weißt du, du kennst dich ja Fest und Flauschig, den Podcast. Ja. Und die haben ja auch eine Playlist. Mhm. Und ich denke mir, das ist vielleicht der Hebel, um auch eine ähnliche Sicht und Hörbarkeit zu bekommen wie die beiden. Und das teste ich einfach mal. Hab eine Nerds and Coffee Playlist gemacht, in der jeder Gast, der hier ist, ein Lied reinlegen darf. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Oder wie siehst du das?
Voll cool. Also ich bin ein totaler Musikmensch. Man sieht es ja nicht, weil kein Video im Podcast ist, aber ich habe auch einen Wackenpulli an. Mhm. Ich mag alles, was so ein bisschen Rock und Metalig ist. Und ich höre auch gerne Lieder im Dauerschleife bis zum Umfallen. Und die letzten Wochen war es definitiv Der Ruf von der Berge von Eluveiti, weil ich da einfach mitsingen kann. Ich habe den Text mal vor ein paar Jahren auswendig gelernt, weil ich dieses Schweizerdeutsch so gut finde in diesem Lied. Und das ist immer, wenn ich irgendwie an einer Aufgabe dran bin, dann höre ich das in Dauerschleife gern.
Ja, dann sing doch gerne mal.
Nee, lieber nicht. Okay. Das bleibt meinem Schreibtisch vorenthalten.
Alles klar. Mein Lied diesmal ist Fettes Brot und der super Klassiker Jein. Der ist mir immer wieder präsent. Die haben sich ja leider aufgelöst. Und ich war auf dem Abschiedskonzert hier in Hamburg. Das war schon letztes Jahr, muss man sagen. Aber einfach ein Lied, was ich immer wieder hören kann und immer gute Laune bekomme dabei.
Mhm. Verstehe ich.
Kennst du sicher auch.
Klar.
Genau, super, danke. Das nehme ich in die Playlist mit auf. Die heißt Nerds and Coffee Playlist. Findet ihr auch dann verlinkt in den Shownotes und so weiter. So, Lisa, dann erzähl doch mal bitte, wie du das damals mit der Hochzeit gemacht hast, beziehungsweise mit dem Namenswechsel, dass du dann nicht in der Google-Versenkung verloren gegangen bist, sondern nach wie vor sichtbar geblieben bist.
Ja, also ich sage immer spaßeshalber, meine Hochzeit war mein größtes SEO-Experiment. Mhm. Und ja, es war eine Erfahrung wert. Normalerweise ist es ja so, wenn man Namen wechselt von heute auf morgen, das klappt nicht. Man sieht das ja auch in großen Unternehmen, wie zum Beispiel das dänische Wettenlager, was irgendwann mal zu Jysk wurde oder anderen.
Ach, tatsächlich? Ich meine,
LexOffice hat irgendwie.
Ja. Dass die das sind. Ich dachte, das ist eine andere Firma einfach.
Ja, dann haben sie schlecht kommuniziert, aber ich habe das auf jeden Fall mitbekommen, weil die oft eine Werbung geschalten hatten mit dänisches Bettenlager wird jetzt Jysk. Das ist klar. Und LexOffice wurde ja jetzt auch zu LexWareOffice. Auch ein kleiner Namensänderung. Die auch sehr spannend war, die habe ich auch mitbegleitet, also als Zuschauer, und fand das sehr spannend und habe mir da meine Statistiken rausgezogen, um das mal in einen Blogbeitrag zu bringen, irgendwann hoffentlich. Und so war das bei mir auch. Also ich habe versucht, das anzukündigen, so gut es ging, habe das immer wieder irgendwo eingebracht und aber auch danach immer explizit gesagt, Lisa Augustin, in Klammer geboren, Lisa Rudolph. Also, dass ich im Impressum auf meiner Website, bei Autorenboxen, bei Gastartikeln, dass ich das überall mit reingebracht habe. Ich hatte das Glück, dass mein Unternehmensnamen nicht meinem richtigen Namen entspricht. Sonst wäre das noch viel blöder gewesen, weil ich die Domain wechseln hätte müssen. Sondern mein Unternehmensnamen heißt einfach mal SEO. Unter dem bin ich bekannt, aber natürlich bin ich die Expertin dahinter, und die Expertin, die wirft ja auch wieder etwas auf dieses Unternehmen zurück, Stichwort Entitäten bei Google. Und mir war es schon wichtig, dass dieses Unternehmen plötzlich nicht ohne Expertin dasteht, sondern dass noch eine Expertin da ist und dass Google das auch kapiert, dass wir zueinander gehören. Und ja, es hat auf jeden Fall ein halbes Jahr gedauert, bis ich unter meinem neuen Namen sichtbar war. Weil es sucht dann jemand nicht direkt nach einfach mal SEO, sondern nach meinem Namen. Und die ersten Monate wurde ich von einer Fußballerin schön verdrängt und natürlich in einigen anderen. Weil Lisa Augustin jetzt doch bekannter ist als Lisa Rudolph. Und Lisa Rudolph gab es vielleicht, keine Ahnung, 10 Stück in ganz Deutschland. Lisa Augustin ist definitiv verbreiteter. Das heißt, ich hatte auch mehr Konkurrenz.
Bei LinkedIn hast du es jetzt wieder rausgenommen, oder? Das geboren als?
Vielleicht ist es automatisch rausgefallen, aber das hatte ich jetzt noch lange, lange Zeit drinne.
Okay. Ja, cool. Finde ich super, dass das so gut geklappt hat. Jetzt lass uns mal ganz mit einer ganz banalen Frage in die Suchmaschinenthemen reinsteigen. Warum findest du das denn überhaupt wichtig? Man könnte auch sagen, brauche ich nicht, ich habe keine Website, ich habe nur Instagram, ich brauche kein SEO.
Ich finde es schon wichtig, eine Website zu haben, weil wir Menschen, wir stöbern ja auch gerne, wir machen uns gerne ein Bild. Wenn wir überlegen, etwas zu kaufen, was jetzt vielleicht nicht 2,99 kostet, sondern etwas mehr, dann gehen wir schon auf die Recherche, wir gucken uns das an, wir lesen ein paar Bewertungen durch, wir gucken vielleicht auch, wer steckt hinter dieser Marke. Und dieses Thema verfolgt uns halt auch im Online-Business. Und wenn jemand eine neue Website will, seine Website optimieren möchte oder irgendwas anderes, Menschen kaufen von Menschen. Und wenn ich eine Website habe, dann kann ich mich als Mensch präsentieren. Wenn ich keine Website habe, kann ich mich nicht als Mensch präsentieren. Und durch die Website habe ich aber auch die Möglichkeit, über Themen gefunden zu werden, die ein Mensch sucht, also Probleme zu lösen. Zum Beispiel habe ich einen Blogbeitrag, wie man einen guten Blogbeitrag schreibt.
Metamäßig.
Ja, genau. Das ist wie die Caroline Preuß, die einen Online-Kurs hat, wie man Online-Kurse macht. So habe ich eben meinen Blogbeitrag, wie man Blogbeiträge schreibt. Aber das ist tatsächlich ein Problem von meiner Zielgruppe. Und die suchen danach, die kennen mich vielleicht noch gar nicht. Dann suchen die danach, sehen meinen Blogbeitrag, finden den hilfreich, lesen die Autorenbox, klicken etwas auf meiner Website rum und irgendwann fragen sie an, will sie ein SEO-Thema haben oder ein anderes Thema, wo ich denen weiterhelfen kann. Und für mich ist die Website eben, um neue Kunden zu finden, ganz klar, aber auch um Vertrauen zu schaffen, dass wenn jemand mal meinen Namen gehört hat, mich googelt, dass der sich umschauen kann und sieht, oh, die war ja mal Softwareentwicklerin von Beruf. Ich meine, das baut ja auch Trust auf.
Ja. Und ich finde es auch ja zum Stichwort Personal Brand super wichtig, dass man da neben den Plattformen auch nochmal eine eigene Präsenz hat, auch wenn man jetzt nicht täglich bloggt. Ich muss es an mich selber auch richten ein bisschen. Ich schaffe es leider auch nicht immer. Aber dass man eine Domain hat, wo die mit dem Namen verknüpft ist oder mit der eigenen Stärke, ist nach wie vor Überraschung bin ich deiner Meinung sehr, sehr wichtig.
Ja, und was noch ein weiterer Punkt ist, den man nicht vergessen darf, was ist, wenn Instagram irgendwann sagt, dein Profil ist jetzt gesperrt?
Voll.
Ja, dann hast du ein Problem und mit einer Website bist du einfach unabhängiger. Natürlich kannst du das mit den Updates vermasseln und deine Website zu einem Whitescreen umbauen, aber letztendlich hast du es da selber in der Hand.
Ja, ich habe zum Beispiel, es gibt so eine starke Personal Brand bei LinkedIn, die, ich mag jetzt den Namen nicht sagen, aber sie hat mit Socken zu tun, sage ich mal. Mhm. Vielleicht kommst du schon drauf, wer es sein könnte.
Ja.
Dann wüssten wir, wie stark die Brand ist, wenn man jetzt schon weiß, wer es ist. Und der hat tatsächlich keine eigene Domain. Und ich habe mal aus Spaß geguckt, ob sie noch frei ist. Mhm. Und sie war noch frei. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schicke das denen einfach mal, weil kann ja sein, dass jemand ein bisschen weniger nett ist als ich und sie sich einfach holt und dann was Eigenes draufsetzt. Mhm. Was ich nicht gemacht habe. Und dann haben die aber auch gesagt, nee, das brauchen wir nicht, weil er ist ja bei LinkedIn so stark. Und ich denke mir, warum? Eine Domain kostet 1 Euro im Monat. Mhm. Einfach die zu sichern und von mir aus umleiten auf die auf sein Profil.
Ja.
Wäre doch einfach schon mal eine gute Idee gewesen, aber gut.
Habe ich tatsächlich nach der Hochzeit auch gemacht. Ich habe mir direkt alle Domains mit Lisa Augustin gesichert.
Ja.
Und die nutze ich dann auch als meine Stages. Also da mache ich meine Subdomains drauf und nutze die als meine Stages. Funktioniert ganz gut und ich habe den Wiedererkennungswert. Und ja, ich habe sogar von meinem Schwiegervater jetzt zum Geburtstag die Domain Die Augustiner gesichert bekommen, die er sich mal schon vor Jahren selber gesichert hat. Und da mache ich jetzt so ein kleines Familienprojekt über Weihnachten draus.
Ja, cool. Ich finde auch, erstens kann es ja sein, dass man mal Mitbewerber hat, die einem nicht so wohlgesonnen sind. Und wenn die dann die Variante mit DE zum Beispiel sich holen, weil man kommen hat oder andersrum, ist ja auch nervig. Ne? Ich habe mir auch für meinen Namen DE, kommen und EU sogar mit und ohne Minus geholt, einfach um da sicher zu sein.
Ja, also kann ich absolut so verstehen. Mir hat sogar letztens ein Kunde gesagt, dass bei einem Wettbewerber die Domain gesichert wurde und dann wurde eine Porno-Website draus gemacht. Mhm. Und das war aber definitiv, um diesem Unternehmen zu schaden.
Ja, eben, das kann immer passieren und da kann man ja mit so sehr, sehr geringem finanziellen Aufwand gegensteuern, indem man zumindest die Hauptendungen sich da mitholt.
Ja, definitiv. Also bei meinem Blog, bei meinem Hobbyblog, den ich seit 2016 betreibe, da war zu diesem Zeitpunkt nur die .com frei und jetzt inzwischen dann auch die .de und die habe ich mir dann sofort gesichert, als die frei war. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr wechseln, weil es einfach schon, der ist zu groß, der Blog, aber ich habe ihn jetzt wenigstens. Drum vielleicht auch noch als kleiner Reminder, immer mal wieder schauen, ob die Domain jetzt frei ist, die man gerne gehabt hätte.
Ja, da kann man sich, glaube ich, auch bei so Domain-Händlern auch einfach informieren lassen, wenn die frei wird, per E-Mail oder so. Wenn man jetzt sagt, das klingt alles vernünftig, was du sagst, und ich möchte jetzt gerne auf meinem Blog mal ein bisschen anfangen zumindest, was wären denn so die ersten Schritte, die ersten Tipps, um die eigene Website sichtbarer zu machen?
Also im ersten Schritt würde ich immer mal so ein Audit empfehlen, wo jemand drüber geht und sagt, okay, technisch kann man das noch anpassen oder diese Themen wären interessant. Da purzelt dann auch eine Keywordliste raus mit Themenideen, die man angehen kann. Das ist so initial, ich sag's immer so, das ist wie der TÜV-Bericht von einer Website. Da sagt man halt, funktioniert alles, funktioniert es nicht und da muss man auch dran arbeiten. Oft sind es auch technische Themen, das ist auch ein SEO-Thema. Stimmt die Überschriftenstruktur, Bilder-SEO, gibt's 404-Links, kann alles indexiert werden? Das sollte als allererstes mal abgeklopft werden. Und dann kann man an die Themen rangehen, die Inhalte verbessern. Aber wenn es halt schon im Grundgerüst irgendwelche Probleme gibt, dann ist alles, was man da macht, mit irgendwelchen Keywords einbauen oder Metas anpassen, ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Und wenn man dann trotzdem loslegt, wann komme ich auf die 1? sag ich mal.
Kann ich nicht sagen. Also ich mache auch keine Platz-1-Versprechungen, so wie andere, weil ich das einfach unseriös finde.
Ja, ist auch echt, war jetzt auch eine Spaßfrage, ne? Falls das
mit Hörern. Ja, ich habe genug eigene Projekte, wo ich einfach weiß, SEO ist auch ein bisschen rumprobieren, zu schauen, was funktioniert gut bei der Zielgruppe und was spielt Google gut aus. Und bei jedem Thema ist das was anderes. Klar, ich bringe Erfahrung mit und ich weiß, wenn ich diese und jene Sachen mache, dann funktioniert es in den meisten Fällen. Aber man kann es nicht garantieren, weil manchmal verhält sich es dann doch anders, wie man denkt. Und dann muss man nochmal feinjustieren. Aber generell, ich habe viele Blogbeiträge, die ich online stelle, sind nach einem Tag schon in den Google Top 10. In meiner Nische, da ist auch immer die Frage, wonach suche ich? Suche ich nach einem super generischen Keyword oder suche ich nach meinem Nischen-Keyword? Nischen-Keywords haben es da einfacher, schnell nach oben zu kommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Blogbeitrag machst über WordPress-Probleme mit PHP und dann einfach nur nach WordPress-Probleme suchst, dann wirst du vielleicht nicht direkt gefunden. Aber wenn du dann spezifisch über deine PHP-Version, zum Beispiel 7.4, die ja immer noch Probleme macht, danach suchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du oben dran bist, auch nach kurzer Zeit schon mal höher, weil das einfach nischiger ist für einen Anfang. Also dieses
generelle... Das hast generelle, du auch gehabt, oder?
Ja, ja, genau. Also da bin ich auch tatsächlich oben dran. Aber ja, tatsächlich ist das... So, ja, ich kann das nicht pauschal beantworten, weil A, wofür möchtest du obendran sein? B, wie gut ist deine Domain schon? Wie gut bist du bei Google bekannt? Ich bin sehr gut bekannt. Ich weiß, wenn ich was online stelle, bin ich relativ schnell obendran. Aber ja, es sind so viele Faktoren drum. Ich würde einfach mal ein paar Monate SEO ausprobieren und dann gucken, was sich verändert. Mindestens 3 bis 6 Monate, damit man so Ergebnisse dann auch bewerten kann. Und es ist ja auch ein ständiger Prozess. Du musst immer mal wieder was anpassen, deine Strategie anpassen. Und von dem her würde ich nicht sagen, einmal SEO zu mitnehmen, bitte, funktioniert nicht.
Ja, das ist auch eine, das hast du mir ja auch schon eingebläut damals. Leider muss ich das auch so akzeptieren, dass man das nicht einmal macht und dann ist es fertig.
Ja.
Wie WordPress ja auch insgesamt, ne? Da musst du dich eh immer einmal im Monat mindestens oder besser häufiger kümmern, wenn es ordentlich gemacht werden soll. Und leider ist es auch bei SEO so,
ja,
dass man da täglich ran muss. Moin aus dem Schnitt und eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir diese Episode gefällt, nutzt doch gern jetzt die Chance und lass mir ein Abo da. Und wenn du magst, empfehle den Podcast gerne weiter. Denn dann haben noch mehr Menschen die Chance, WordPress zu verstehen. Apropos verstehen. Diese Episode wird unterstützt von der Gehirngerecht Digital GmbH. Bei gehirngerecht.digital bekommst du ebenfalls viel Wissen und viele Tipps, wie du deine eigenen Inhalte und deine WordPress-Seite barrierefrei gestalten kannst. So bist du für das kommende Gesetz Mitte 2025 bestens vorbereitet. Jetzt aber... Genug geschnackt. Weiter mit der Episode. Und was denkst du, wie man jetzt die eigenen Keywords finden kann, wenn man da selber noch gar nicht so genau weiß, was die sind? Sind es die Stichwörter, die ich jetzt als Berater habe? Oder wie kann man so eine Keyword-Liste für sich selber finden?
Also ich gucke immer gerne in der Google Search Console. Und das empfehle ich auch meinen Kunden. Da habe ich übrigens einen kostenlosen Kurs, wo man sich mit der E-Mail-Adresse eintragen kann. Dann kommen da 5 Anleitungsvideos auf meiner Website, ist da zu finden. Und wenn man die Google Search Console beherrscht, dann findet man vielleicht auch das ein oder andere Keyword, wo man sagt, da möchte ich weiter rauf. Oder da ranke ich schon, habe aber noch gar keine Inhalte dafür. Das sind dann oft so genannte Low-Hanging Fruits dabei. Und ansonsten empfehle ich tatsächlich mal zu überlegen, wonach fragt die Zielgruppe? Welche Fragen kommen häufig in E-Mails? Welche Fragen werden im persönlichen Gespräch gestellt? Und das einfach mal zu notieren und dann daraus eine Keyword-Recherche einleiten, zum Gucken, wonach die Leute suchen. Aber wenn ihr über Themen schreibt, die euch auch im echten Leben gestellt worden, dann macht ihr schon mal grundsätzlich nichts falsch.
Ja, die Erfahrung mache ich zumindest bei LinkedIn. Da bin ich ehrlich gesagt besser als mit dem eigenen Blog. da die Fragen zu verarbeiten, die ich eh auch täglich bekomme von meinen Leuten. Mhm. Das ist ja total no-brainer, total sinnvoll.
Ja, klar. Genau, und die verkopfen sich aber dann immer und denken in Keywords, aber ich würde tatsächlich in Themen denken. Weil wenn man zu sehr auf Keywords spezialisiert ist, dann schaut man nicht mehr nach links und rechts, sondern ich würde mal auf einer grünen Wiese anfangen, sich überlegen, was bewegt die Leute, was interessiert die Leute und wie kann ich denen Antworten dazu liefern. Mhm.
Jetzt ist es ja so, dass immer mehr Leute statt zu googeln auch ChatGPT nutzen. Mhm. Was ich finde, ist ein bisschen absurd, aber ich lese das immer wieder, dass das immer mehr zur Suchmaschine wird. Und habe es einfach mal selber gesagt: Hallo ChatGPT, sag mir doch mal bitte einen WordPress-Trainer in Hamburg. Mhm. Leider war ich dann nicht selber genannt. Was denkst du, wie schaffe ich es, dass ChatGPT mich auch kennt? Wie kommen die an ihre Infos ran?
Ich würde behaupten, das funktioniert ähnlich wie bei Google. Also ich habe tatsächlich schon die ersten Aufrufe über Perplexity und auch über ChatGPT bekommen. Mhm. Und da wurde ich wohl ausgespielt. Meine Meinung nach ist dieses GAIO, oder es gibt tausend andere Begriffe für dieses neuwertige KI-SEO. Jeder nennt es anders, da hat sich noch nichts zu 100% durchgesetzt. Aber meiner Meinung nach geht es auch da wieder drum, die besten Inhalte für Nutzer zu machen, weil die Suchmaschine, egal welche, will dem Nutzer ja keinen Scheiß ausspielen, sondern die wollen was, wo der zufrieden ist. Und drum würde ich auch hier wieder nutzerseitig denken, wie kann ich es schaffen, die besten Inhalte für den Nutzer zu erzielen? Und da gehört aber auch dazu, und meiner Meinung nach jetzt dann noch mehr, wie ist die Sicht von außen? Wenn ich jetzt 5-mal als Experte empfohlen werde und da ein paar Backlinks habe oder in den Social Medias andere über mich berichten, ja, dann ist das doch ein gutes Zeichen. Dann würde ich als Suchmaschine sagen, dann ist das relevanter Content.
Ja.
Also die Sichtbarkeit nach innen und nach außen einfach aufzubauen und wirklich darauf achten, habe ich das beste Ergebnis für Nutzer?
Hast du denn rausfinden können, was die Leute gefragt haben, damit du ausgespielt wurdest?
Nein, das habe ich noch nicht rausgefunden. Also ich weiß, welche 2-3 Blogbeiträge immer wieder ausgespielt worden über die KI. Ich schätze mal, das sind absolute Nischenthemen, die das sind. Und darum schätze ich auch, dass da jemand halt danach gesucht hat und dann wurde meine Anleitung, die ich anbiete, da ausgespielt.
Also dieses PHP-Thema.
Zum Beispiel das PHP-Thema ist ein Ding oder auch kritischer Fehler auf einer Website oder meine Website wird bei Google nicht gefunden. Auch das ist schon mal mit ausgespielt worden. Ich habe es jetzt so ein bisschen auf dem Schirm, aber bisher, Google bietet ja auch noch keine Oberfläche an, wo zeigt, hey, das wurde jetzt in der Google-KI mit ausgespielt. Mhm. Wobei Google da ja auch noch nicht ganz so weit ist wie andere Wettbewerber. Ich muss mal gucken, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, ob ChatGPT mit ihrer Suchmaschine auch so eine Art Search Console anbieten.
Ja, das wäre echt mal spannend. Ich habe jetzt nur vor kurzem gehört, dass die jetzt tatsächlich auch eine Such-Engine irgendwie haben, wo man noch anders als mit dem Chat halt auch suchen kann.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir da in einer Woche reden, hat sich auch wieder so viel getan. Das ist ja wirklich im Moment jeden Tag nahezu neue, krasse Entwicklungen.
Ja.
Wie denkst du denn, dass das, wenn wir in einem Jahr zum Beispiel nochmal reden würden, wie sich das entwickelt hat? Was für eine Bedeutung hat die KI für SEO und umgekehrt auch?
Ja, also ich glaube, der Hype ist schon mal wieder etwas abgeflacht. Also vor einem Jahr, da hat ja jeder KI. Mittlerweile haben sich Prozesse etabliert oder Menschen haben auch verstanden, dass sie einfach noch nicht damit umgehen können. Dass es zwar am Anfang cool und fancy war, aber meine Mitarbeiterin, über die sprechen wir vielleicht nachher auch noch, die hat 20 Jahre lang eine Zeitungskorrektur gelesen und wenn ich ihre jetzt Blogbeiträge zum Korrigieren gebe oder Texte von Kunden, die sagt mir sofort, ob das Chat ist oder nicht. Man liest es einfach raus und das kapieren die Leute immer mehr und verstehen, dass das jetzt kein Ersatz ist, sondern vielleicht nur ein Tool zur Mithilfe. Drum, ich denke, das wird sich so einpendeln, dass man das die Tools immer mehr nutzt, aber dass man auch klare Grenzen setzt und sagt, okay, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das wird meiner Meinung nach im nächsten Jahr auch immer mehr sich herauskristallisieren. Wofür nutzt man überhaupt diese Tools und wofür machen sie Sinn?
Also ich würde da zum Teil zustimmen und zum Teil auch widersprechen, weil ich lese auch Texte, wo ich mir denke, okay, Digga, da hast du dir den Prompt direkt eingegeben und direkt Copy-Paste. Das ist sowas von offensichtlich.
Also die wird es immer geben. Ja. Die gab es ja auch schon vorher. Die Leute, die dann einfach stumpf was gemacht haben, aber da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen.
Ja, aber ich glaube eben, dass es auch viele Texte gibt mittlerweile, wo man es nicht mehr erkennt, wenn die halt gut gepromptet klingt auch. Stell dir mal vor, du hättest vor einem Jahr den Satz gehört, da hat jemand gut gepromptet. Oder vor zwei Jahren.
Was ja. Ist.
Und ich habe also nämlich so
ein. Ich kann mir ein Leben ohne Chat auch nicht mehr vorstellen.
Ja. Ich habe so einen KI-Workshop gemacht und da haben wir zum Beispiel auch gelernt, dass es oft Sinn macht, einen Prompt, den Prompt zu generieren erstmal. Also dass man dem eine KI sagt, generiere mir bitte einen Prompt, der dies und das machen soll mit dem und dem Beispielen. Und mit zu dem und dem Ergebnis will ich kommen. Und dann kriegt man halt den Prompt. Und den Prompt gibt man dann erst nochmal ein, wo in einer anderen KI. Und dann wird der Text nochmal wirklich krass besser. Es ist wirklich absurd, aber ist jetzt auch eine Idee, da nochmal die Texte zu verbessern. Und ich glaube, dann kannst du Ergebnisse bekommen, die nicht mehr so ganz eindeutig sind.
Ja, ich mache das immer so, dass ich die KI auch ordentlich fütter, auch was Schreibstil und so anbelangt, und dann wirklich kleinteilig rangehe. Ich sage dann nie, schreib mir einen kompletten Blogbeitrag, sondern ich gebe dann schon Infos rein und sage, das sind meine Notizen, formuliere mir jetzt hier Sätze aus zum Beispiel.
Ja, auch eine coole Methode, und ich glaube, dass da wirklich in den nächster Zeit einfach noch viel passieren wird.
Ja.
Du hast jetzt schon angesprochen mit deinem Teamwachstum. Das finde ich persönlich mega spannend, weil ich habe auch seit zwei Jahren arbeite ich mit der Sonja zusammen. Liebe Grüße, die macht hier auch den Schnitt für den Podcast. Und du hast jetzt aus der freien Assistenz eine Angestellten-Zusammenarbeit gemacht. Und das finde ich mega spannend. Wieso hast du das gemacht und wie hat sich das entwickelt? Was passiert auch mit dir und deinem Unternehmen damit? Das sind drei Fragen.
Also mein Haus- und Hoffotograf, der sagt mir schon seit eineinhalb Jahren, such dir mal eine Angestellte, Lisa, das würde dir helfen, weil er selber halt auch Angestellte hat. Und es gibt ja auch immer wieder Aufgaben, die man gut auslagern kann. Aber für mich war das schwierig, weil jemand zu finden, der sich mit Texten und Content auskennt und dann auch noch ein bisschen SEO versteht, oder jemand, der das Technische kann, ist gar nicht so einfach. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie so eine allgemeine Ausschreibung bei der Arbeitsagentur machen und dann jemand heranzüchten, sondern ich wollte eigentlich schon jemand, den man auch was heißen kann. Und das habe ich immer mit mir rumgetragen, habe dann auch überlegt, auf Assistenz zu gehen oder nicht. Und dann hat sich ganz zufällig was ergeben, nämlich eine aus meinem Freundeskreis hat ihren Job verloren durch die KI. Aha.
Okay.
Die hat, wie gesagt, 20 Jahre lang bei einer großen Zeitung Korrektur gelesen, und die Korrekturleser, die sind jetzt gekündigt worden, weil das die KI übernimmt. Und dann habe ich meine Chance ergriffen und dachte, eigentlich ist sie perfekt. Sie weiß, wie man Texte schreibt, wie man sie Korrektur liest. Sie kennt sich mit Texten aus. Sie ist ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin. Das heißt, ich biete ja auch mehrsprachige Websites mit an. Und da kann sie mich dabei unterstützen. Außerdem hat sie schon seit Jahren einen Etsy-Shop, früher Davanda, da lief er noch gut. Jetzt seit der Etsy ist nicht mehr so gut, weil mehr Konkurrenz und anderes Modell. Das heißt, sie hat Online-Marketing-Erfahrung. Sie hat auch ein Auge dafür. Sie macht selber Fotos, sie kann Fotos bearbeiten. Also eigentlich für mich so das perfekte Allrounder. Und ja, sie kann oder konnte noch kein SEO, aber allein dadurch, dass ich sie einmal meine Website-Korrektur lesen lassen habe, hat sie schon einiges begriffen, weil ich ja viele Blogbeiträge drauf habe.
Ja.
Und ja, erst Minijob angefangen und dann irgendwann in Richtung Midijob gegangen, also Teilzeit.
Weil die ja Also der Jobtitel ist ja Assistenz, ne?
War am Anfang, also am Anfang wirklich im ersten Arbeitsvertrag, aber mittlerweile nenne ich sie Content Managerin.
Okay, trotzdem finde ich ja, dass sie ja nicht deine Expertise haben muss. Sie muss ja nicht SEO super gut können, sondern sie muss mit deinen Kundinnen kommunizieren können. Das kann sie, kann ich bestätigen, habe ich schon gemacht für die Planung hier vom Workshop, vom Podcast. Ja. Und die eigentlich müssen ja die, zumindest die ersten Mitarbeitenden müssen ja das können, was man selber nicht kann, finde ich.
Ja. Ja.
Oder nicht will.
Ja, ja oder nicht will. Also ich gebe mittlerweile, was ich gerne abgebe, ist tatsächlich, wenn ich eine Website mache, dann baller die ich einfach nur noch durch. Ich baue sie technisch sauber auf. Ich schreibe auch schon mal grob Texte rein. Und dann sage ich, hey Deborah, hier sind die Texte, jetzt mach mal ordentliche Texte draus.
Ja.
Und such die Bilder aus, gerade wenn man von dem Fotoshooting 200, 300 Bilder hat, dann sage ich zu ihr, such die guten raus und kümmer du dich einfach drum. Ich kümmere mich nicht mehr drum, ich komprimiere sie dir, ich mache schon mal alles fertig. Hier hast du einen Ordner mit Bildern, such dir die richtigen Bilder raus, dass das harmonisch wirkt, mach die Altbeschreibung, mach die Metatext dazu und kümmere dich um die Texte. Teste nochmal alles aus, vielleicht noch Buttons verlinken, sowas gebe ich gerne ab. Oder jetzt auch bei einem Kunden, wenn ich eine Keyword-Recherche gemacht habe, dem Kunden dann dabei zu unterstützen, dass die Texte besser werden, das kann ich schon gut abgeben. Dann natürlich die Kommunikation mit meinen Kunden,
ja.
Alles was da. Oder auch kleine Änderungen auf einer Website. Wenn ein Kunde kommt und sagt, hey, Stellenausschreibung austauschen, dann kann sie das auch schon machen. Das muss ich nicht mehr machen.
Ja, voll cool. Bei mir ist ähnlich. Ich habe im Moment, macht sie viel für den Podcast, weil das ist wirklich ein Projekt, was sich bei mir total, also ich habe da total viel Energie reingesteckt und Zeit und das ist mir sehr wichtig geworden. Und da macht sie aber auch ganz viel und ohne sie hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so, wäre es gar nicht so groß geworden mit Postproduktion, dann Intro, Outro dran, auch Kommunikation zu Kundinnen, wenn ich im Urlaub bin. Was, das war für mich so geil. Früher bin ich immer, wenn ich in Urlaub gefahren bin, immer mit Handy und habe trotzdem immer Mails gelesen und so. Und erst seit ich die Sonja jetzt da an Bord habe, kann ich in Urlaub fahren und weiß, okay, in der Zeit ist sie halt am Postfach und antwortet den Anfragen, dass ich halt nicht da bin. Und wenn was brennt, informiert sie mich, aber dann ist es nochmal so ein,
ja, so ein Zwischenpuffer
und es gibt mir echt viel mehr Entspannung in der Urlaubsphase.
Ja, das kann ich wohl bestätigen. Ich meine, wir fahren ja beide gerne Fahrrad.
Ja.
Und wenn man dann mal so einen Fahrradurlaub macht, wo man auch ein paar Tage unterwegs ist, dann möchte man oder kann auch keinen Laptop mitnehmen. Das geht halt nicht.
Ja, ist auch ganz gut so. Sonst würde man das auch noch machen.
Ja, ja, natürlich. Aber das ist definitiv ein Punkt, den ich jetzt auch zu schätzen weiß, dass ich einfach weiß, da ist jemand da. Und ab 1.1. wird sie auch meine Haupt-E-Mail-Adresse mit anschauen. Also die kriegen wir dann beide. Ich wollte sie jetzt bloß nicht gleich in den Käfig werfen, sonst wäre sie mir direkt weggesprungen, aber ja, die kriegt dann auch noch die Haupt-E-Mails und dann weiß ich, da kann dann einfach jemand schnell antworten, okay, E-Mail ist angekommen, Lisa kümmert sich aber erst in 3 Wochen drum.
Ja, das finde ich auch gut, dass man einfach Bescheid gibt, weil ich bin jemand, der meistens schnell antwortet und wenn ich das nicht kann, ist es halt cool, wenn es jemand anders macht, dass eine Antwort rausgeht einfach.
Ja, genau. Da lernt man aber auch dazu, also gerade wenn man so als Einzelunternehmer startet, es gibt ja sehr viele Probleme und es läuft nicht alles rund und läuft nicht alles perfekt und vielleicht verschätzt man sich auch mal, ist ja alles kein Ding, aber man muss dann halt draus lernen.
Ja, und ja genau, Punkt, nicht und. Aber zum Fahrradfahren wollte ich sagen, dass wir das auf jeden Fall demnächst mal zusammen machen sollten. Weil wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich Frühling. Und dann ist die richtige Saison, um loszulegen, würde ich sagen. Und das bringt mich dazu, dass wir schon, die Zeit ist schon vorbei. Wir haben schon eine halbe Stunde geredet. Wir wollten uns ja ein bisschen konzentrieren auf die wesentlichen Themen. Sind trotzdem sehr, sehr, haben trotzdem sehr, sehr viele Themen angesprochen. Das fand ich cool. Danke dir, dass du da warst. Danke euch, dass ihr zugehört habt.
Danke für die Einladung.
Gerne. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar stell dir vor, bei google.de, ne, da hast du ja unter diesem Suchschlitz immer so ein, also nicht immer, da steht manchmal irgendeine Werbung für die Android-Geräte oder irgendwie frohe Weihnachten. Und jetzt stell dir vor, du hast für 24 Stunden, kannst du da hinschreiben, was du möchtest, auf google.de, aber es darf nicht, hallo, ich bin Lisa, die SEO-Expertin sein, sondern es muss was, also es darf keine Eigenwerbung sein.
Ich würde einfach schreiben, SEO ist keine Magie.
Sehr schön, das ist doch cool. Vielen Dank dir und ja, schöne Zeit. In Hamburg sagt man Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.